ARD.
Ich schüttelte den Kopf. Er küsste mich immer wieder und sagte, ich solle mich entspannen, er kenne mich besser als ich, und zog vorsichtig meine Hose herunter.
Das ist die Spanierin Pamela Palenciano. Sie ist Schauspielerin. Als junge Frau wurde sie Opfer sexualisierter Gewalt durch ihren Freund. Er versuchte sogar, sie zu töten. Heute verarbeitet sie ihre Erfahrungen in einem eigenen Theaterstück.
Meine Idee ist, wenn ich da rausgekommen bin, dann schafft ihr es auch. Wenn ich Therapien und Wege gesucht habe, um den Schmerz zu heilen, dann schafft ihr es auch. Das Theater war einer dieser Wege für mich.
Über sexualisierte Gewalt sprechen und Tabus brechen, das machen Menschen in Spanien schon lange. Spanien gilt als Vorreiter im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und Femizide. Femizide sind Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Christina Böker, unsere Spanien-Korrespondentin, mit der ich gleich spreche, hat sich auf eine Spurensuche gemacht mit der Frage, warum Spanien diesbezüglich fortschrittlich ist. Und Deutschland? Wisst ihr, dass laut Zahlen des Bundesinnenministeriums in Deutschland fast täglich eine Frau getötet wird? Darüber spreche ich mit der Anwältin Asha Hedayati. Sie arbeitet seit 2013 als Rechtsanwältin und vertritt von Gewalt betroffene Frauen vor Gericht. Darum geht es heute im Weltspiegel-Podcast. Mit den ARD-AuslandskorrespondentInnen wollen wir euch hier jede Woche die Welt ein Stück verständlicher machen. Ich bin eure Host, Nathalie Amiri. Heute ist der 3. April 2025. Christina Böker kommt gerade für ihre Weltspiegel-Recherche zu Femiziden in Spanien von einem Dreh zurück und quasi durch die Studiotür geschneit. Christina, hallo, und wo warst du?
Ja, hallo Nathalie. Ich hatte einen sehr interessanten Besuch bei der Polizei gerade, wo mir die junge Polizistin Esther Muela, die spezialisiert ist auf Gewalt gegen Frauen, Einblick in ihre Arbeit gegeben hat. Und sie hat uns das sehr umfassende System erklärt, mit dem Spanien die Opfer schützt. Und dabei hilft ein sehr umfassendes Computerprogramm, das System VioGen. Kommt von Violencia Genero, geschlechterspezifische Gewalt. Und das gibt es schon seit 2007, ist eine Datenbank, in der unter anderem Gewalttäter, Opfer und Anzeigen systematisch erfasst werden. Letztendlich auf allen Polizeidienststellen. Und diese Daten liefern die Polizeibehörden, Justiz, Staatsanwaltschaft, Gefängnisse und Sozialdienste. Die bekommen alle diese Daten. Und aus denen werden dann am Ende Risikoanalysen abgeleitet, zum Beispiel zur Wahrscheinlichkeit, dass ein Täter nochmal übergriffig wird. VioGen hat bisher schon in Spanien dazu beigetragen, Frauen besser zu schützen. Und Esther hat uns auch von einem Fall berichtet, in dem gegenüber einem Täter ein Betretungsverbot für ganz Madrid ausgesprochen wurde. Der Mann hat eine Fußfessel und würde er nach Madrid reinkommen, würde sofort ein Alarm ausgelöst, der dann im Polizeipräsidium bei ihr landet. Und sie wiederum würde sofort Kontakt mit dem Opfer aufnehmen, um die Frau zu warnen.
Kannst du mal uns erzählen, was Spanien insgesamt so vorbildlich macht? Seit wann kümmert sich Spanien um dieses Thema?
Ja, vielleicht kurz zusammengefasst, was Spanien so vorbildlich macht. Das ist eine Mischung aus sehr harten Strafen, Prävention und aber auch aus Hilfen für die Opfer. Bis hin zum Beispiel auch zu monatlichen Zahlungen, wenn die Frau das braucht, damit Frauen, die zum Beispiel Opfer von Gewalt durch ihren Partner wurden, das dann auch schaffen auszuziehen und auf eigenen Füßen zu stehen. Und was mir bei der ganzen Recherche und bei unseren Dreharbeiten extrem aufgefallen ist, das ist, dass die Spanierinnen es geschafft haben, dieses Thema so aus der Tabuzone rauszuholen. Ja, also sie haben es geradezu in die Öffentlichkeit gezerrt. Es wird nicht totgeschwiegen, wenn eine Frau geschlagen, misshandelt oder gar ermordet wird. Und das ist Konsens. Ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendeiner anzweifelt, dass man das so macht. Es geht zum Beispiel damit los, dass die Polizei Filmaufnahmen von ihren Einsätzen gegen Violencia de Genero filmt und dann auch in den sozialen Medien veröffentlicht. Oder dass die Medien konsequent über Femizide berichten. Vor kurzem gab es kurz hintereinander zwei Morde an Frauen, die von ihren Partnern umgebracht wurden. Und dann war das Aufmacher in der Hauptnachrichtensendung im spanischen staatlichen Fernsehen.
Ich meine, das hörst du ja hier bei uns in Deutschland nie. Also
Kaum.
So ist es. Das ist mir einfach auch schon länger in Deutschland immer wieder aufgefallen, dass wir da einen sehr speziellen Umgang damit haben. Einen, wie ich finde, recht tabuisierten. Was ich hier noch eine ganz, ganz besonders starke Geste gegenüber den Opfern empfinde, ist, dass es jedes Mal, wenn so ein Fall eintritt, und das war dann in der Woche, als das spanische Fernsehen mit diesem Thema aufgemacht hat, auch so, dann machen alle Parlamente, also das auf der regionalen Ebene, das auf der Provinzebene und auch das spanische Parlament hier in Madrid, halten eine Schweigeminute ab für das Opfer.
Denkst du, das hat auch etwas mit diesem Gesetz zu tun, das ja schon 2004 in Spanien verabschiedet wurde? Da geht es ja um geschlechtsspezifische Gewalt als eigenständiges Verbrechen.
Ja, ich erzähle vielleicht kurz die Vorgeschichte, weil es ist zum Verständnis eigentlich auch ganz gut, die zu kennen. 1997 wurde Spaniens Gesellschaft wirklich aufgerüttelt von einem besonders grausamen Femizid. Da saß zunächst mal eine 60-jährige Frau, Ana Orantes, den Namen kennt ja auch so ziemlich jeder, saß in einer Talkshow des TV-Senders Canal Sur und hat dort sehr offen aus ihrem Leben erzählt und davon, wie ihr Ex-Mann sie über Jahre geschlagen hatte. 2 Wochen nach diesem TV-Auftritt war Ana Orantes tot und ihr Ex-Mann hatte sie wirklich sehr brutal bei lebendigem Leib verbrannt. Dieser Fall offenbarte erstmal große Lücken im Justizsystem. Es wurde klar, dass das überhaupt kein Einzelfall ist. Und er hat dann die spanischen Frauen mobilisiert, auf die Straßen zu gehen mit lautstarkem Protest. Und darauf hat dann im Laufe der folgenden Jahre die Politik reagiert und hat dieses Gesetz geschaffen, von dem du gerade gesprochen hast, das bis heute in Europa, aber sogar über die Grenzen hinweg als vorbildlich gilt. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass es im Parlament auch ohne Gegenstimme verabschiedet wurde damals, obwohl die beiden großen politischen Lager hier in Spanien sehr unversöhnlich miteinander sind normalerweise. Und es ist auch inhaltlich durchaus ein beeindruckendes Gesetz, weil das so sehr, ich weiß gar nicht, ob ich das gut genug beschreiben kann. Es hat sehr viele Einzelmaßnahmen, die aber alle zusammengeführt werden und es dekliniert sie so durch, glasklar für alle Bereiche, auch wie eben bei der Polizei, was wir da gesehen haben. Da war wirklich sehr klar, was die Aufgaben dieser Polizei sind und wie sie sich mit den anderen Behörden auch vernetzen muss. Das ist alles sehr, sehr genau festgelegt. Und sie vernetzen sich auch mit den anderen Provinzen. Also wenn zu einem Fall, der jetzt hier in dem Polizeipräsidium, wo wir waren, in dem Vorort von Madrid, wenn da ein Fall ist und der Frau passiert in einer anderen Provinz von Spanien was, dann wird es auch sofort wieder in diese Datenbank eingegeben, sodass die Polizeibeamten hier vor Ort wissen, was los ist.
Du hast dich ja auf Spurensuche begeben. Was ist dir noch begegnet in Spanien? Auch als Gewaltprävention vielleicht.
Wir haben zum Beispiel diese Woche an der Uni in Burgos gedreht. Das ist eine Kleinstadt nördlich von Madrid. Und da gibt es einen Studiengang für Pflegekräfte in Krankenhäusern. Und da wiederum haben wir einen Kurs besucht, in dem die angehenden Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger lernen, welche Signale bei den Patienten auf Gewalteinwirkung hindeuten könnten. Und wie sie selbst, also das Krankenpflegepersonal, sich dann verhalten sollte, wann sie eine Psychologin hinzuziehen sollten und so weiter, wann sie einfach andere Fachkräfte dann mit einbeziehen sollten und eben auch, wie sie mit der betroffenen Frau umgehen sollten. Und die Professorin, die diesen Kurs leitet, Silvia Ubios Landa, die ist auch dabei, weitere Kurse zu entwickeln, weil sie insbesondere bei jungen Paaren da auch Nachholbedarf informell sieht. Ihre Mission ist in ihrem Projekt, dass sie sowohl auf der Ebene der Schulen für Jugendliche, aber auch in den ersten Jahren des Studiums den Jugendlichen Ressourcen geben wollen, um nicht toxische, gleichberechtigtere Paarbeziehungen, da den Respekt zu fördern. Und sie wollen auch die Beteiligung von Jungen und Mädchen fördern, wenn ihnen in ihrer Umgebung was auffällt und sie einen Verdacht haben auf einen Fall von geschlechtsspezifischen Gewalt. Das ist so das, was sie mit ihren Kursen übermitteln wollen. Und sie haben dazu übrigens mit Schauspielern Videos produziert, die so typische Situationen in einer Paarbeziehung darstellen. Das soll dabei helfen.
Wir haben im Intro auch eine Schauspielerin gehört. Die hast du auch interviewt, richtig?
Ja, genau. Das ist ganz interessant an der Stelle. Die hat nämlich nach ihrem Auftritt auch zu uns gesagt, dass sie mit ihrem Auftritt insbesondere die jungen Menschen im Blick hat. Sie spielt in einem Monolog praktisch ihr eigenes Schicksal nach und will damit dann auch einen Beitrag zur Prävention leisten, weil sie hat eine schlimme Gewalterfahrung mit ihrem früheren Partner gehabt. Und dieses Erleben spielt sie als Monolog auf der Bühne nach und hofft, dass sie damit einfach den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern auch zeigen kann, wo Warnsignale sind in einer Beziehung, wo sich dann andeuten könnte, dass es zu Gewalt kommen könnte.
Und wer sitzt dann im Publikum?
Sehr gemischt. Sie hat gesagt, sie hat oft tatsächlich auch junge Leute im Publikum. Als wir da waren, war das Durchschnittsalter, würde ich sagen, zwischen 40, 45 oder auch zwischen 40 und 50 vielleicht eher so grob. Also es war wirklich sehr gemischt. Und sie macht aber auch zusätzlich noch Workshops mit jungen Leuten, in denen sie dann den Monolog für die extra spielt und sich auch sprachlich ein bisschen mehr an der Sprache der Jungen orientiert, als sie es im Theater macht.
Sag mal, Christina, hast du ein paar Zahlen für uns, wenn du dir den Verlauf der Statistiken ansiehst? Wie sehr haben die Gewalttaten an Frauen und Femizide in den letzten Jahren dann in Spanien abgenommen?
Also in den Jahren nach der Verabschiedung dieses zentralen Gesetzes, über das wir gesprochen haben, gingen die Zahlen bei den Femiziden innerhalb von Beziehungen, Paaren oder Ex-Paaren, erstmal zurück. Von 72 im Jahr 2004 auf 48 im vergangenen Jahr. Wobei diese Zahl schon seit einigen Jahren um die 50 auf und ab pendelt. Den größten Effekt hatte das Gesetz offenbar am Anfang. Und dann pendelte sich die Zahl da so ungefähr ein. Dazu kamen im vergangenen Jahr noch 16 Todesfälle jenseits von Beziehungen. Also Frauen, die nicht im Rahmen der Paarbeziehung getötet wurden. Dazu gibt es aber keine langfristige Vergleichszahl. Und ich habe nochmal nachgeschaut, was die Gesamtzahl der Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt angeht. Die ist im Jahr 2024 um 4,9% auf knapp 184.000 Fälle zurückgegangen. Die Zahl, die steht im just in dieser Woche verabschiedeten Bericht zur geschlechterspezifischen Gewalt. Den gibt es hier übrigens schon seit 2007 und in Deutschland startete man damit im vergangenen Jahr.
Genau. Ende November hatte ich auch so gelesen. Du hast ja vorher gesagt, dieses Thema ist in der Gesellschaft in Spanien nicht tabuisiert. Ihr habt ja aber dann schon Zwischenfälle wie Luis Rubiales, der spanische Fußballverbandschef, der einfach mal eine Nationalspielerin ungefragt auf den Mund geküsst hat. Wie passt das zusammen, dass der sich in dem Kontext in der Gesellschaft eigentlich sowas überhaupt noch traut, darauf kommt, sowas zu tun?
Ja, wahrscheinlich war der Aufschrei auch deshalb so groß, nachdem er das getan hat, weil man sich in Spanien und weil sich die Frauen in Spanien eigentlich auch in der Sicherheit gefühlt haben. Wir haben doch hier eigentlich einen starken Feminismus und wir haben doch auch mit diesem Gesetz zum Beispiel und mit anderen Dingen ganz viel erreicht. Wir gehen am 8. März jedes Jahr zu Hunderttausenden auf die Straße und protestieren für Frauenrechte. Also ich glaube, gerade deshalb, weil das in Spanien so ist, hat natürlich der Fall für einen riesigen Aufschrei gesorgt. Ja, klar, ist ein bisschen zwiespältig, würde ich sagen. Einerseits gibt es einen großen gesellschaftlichen Konsens über die Wichtigkeit dieser Gesetze zum Beispiel. Und der wird eben auch dokumentiert am Weltfrauentag und auch im Alltag der Frauen. Was aber nicht heißt, dass einzelne Maßnahmen auch vielleicht an bestimmten Stellen nicht so gut funktionieren. Und das hat dieser Fall eindrücklich gezeigt, wo einfach der Präsident des spanischen Fußballverbandes den Spielerinnen nicht nur überschwänglich, sondern übergriffig gratuliert hat, ja, und die Jenny Hermoso auf den Mund geküsst hat. Er hat übrigens, im Februar gab es dazu ein Urteil. Er wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.800 Euro verurteilt und darf sich Jenny Hermoso ein Jahr lang nur bis auf 200 Meter nähern und nicht mit ihr kommunizieren.
Tut jetzt auch nicht so weh, dieses Urteil. Also
nee, da gab es auch durchaus Kritik, denn in Anbetracht der harten Strafen, von denen ich ja vorhin auch kurz gesprochen habe, erschien das natürlich auch vielen Menschen als gering.
Feminismus ist ja in Deutschland ein ziemlich strapaziertes Wort. Was hat das für eine Wirkung in Spanien?
Ja, die Spanierinnen, also so wie ich sie wahrnehme, sind die Spanierinnen sehr stolz auf ihre feministischen Errungenschaften. Es liest sich manchmal in so kleinen Alltagssituationen ab, zum Beispiel Als ich hier als Korrespondentin angefangen habe bei der Wohnungssuche, sagte mir die Maklerin schon gleich zu Beginn, wir sind doch viel emanzipierter als ihr deutschen Frauen. Da habe ich schon mal aufgehorcht, ja. Und insofern würden sich hier sicherlich prozentual, ich habe keine Daten, aber ich würde es vermuten, dass sich hier prozentual mehr Frauen selbst als Feministin bezeichnen würden als in Deutschland, wo der Begriff ja ein bisschen negativ konnotiert ist mittlerweile. Aber es gibt natürlich auch hier mehr oder weniger radikale Sichtweisen zum Begriff Feminismus. Und es gibt auch hier eine ultrarechte Partei, die heißt Vox, die teils in den Regionalparlamenten mitregiert und für die Feminismus auch eher als Schimpfwort gilt. Auch deshalb hat wahrscheinlich eine unserer Interviewpartnerinnen zu uns gesagt, wir dürfen im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt nicht nachlassen.
Hat sich in der Beschäftigung mit diesem Thema innerhalb der letzten Generation etwas verändert? Konntest du das beobachten? Wie reagiert die jetzige Generation auf dieses Thema?
Ich glaube, in meiner Generation, da waren viele Dinge, die Frauen jetzt auch in Deutschland erreicht haben, noch gar nicht normal. Also angefangen bei Chefinnen, ja. Oder ich erinnere mich tatsächlich, als meine Mutter den Führerschein machte, war das noch außergewöhnlich, dass eine Frau Auto fährt. Ja? Im Vergleich dazu wächst die Generation Z ja in einem Umfeld auf, in dem die feministischen Errungenschaften, die es auch gibt, so präsent sind und dass sie auch weiter Aufmerksamkeit brauchen. Ich glaube, das ist nicht ständig so präsent wie hier vielleicht. Und in dem Zusammenhang hat dieses spanische System, das diesem Thema Gewalt gegen Frauen mehr Aufmerksamkeit gibt, auch zum Beispiel meine Töchter aufhorchen lassen, als ich von meinen Recherchen erzählt habe. Ich glaube, das ist durchaus ein Thema, was die Generation Z auch noch mehr umtreiben würde, wenn wir viel offensiver mit dem Thema umgehen würden.
Das werden wir zumindest hier im Podcast jetzt tun. Christina, vielen lieben Dank für diese ganzen Informationen und deine Recherche zu Gewalt gegen Frauen und was wir alles von Spanien lernen könnten.
Sehr gerne.
Blicken wir nach Deutschland. Fast jeden Tag findet in Deutschland ein Femizid statt. Das belegen aktuelle Zahlen des Bundeskriminalamts. Alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Die Gewalt gegen Frauen steigt seit Jahren. Warum sind die Zahlen in Deutschland so hoch? Und könnten wir uns nicht ein Beispiel an Spanien nehmen? Darüber möchte ich jetzt mit der Anwältin Asha Hedayati sprechen. Sie vertritt in ihren Verfahren von Gewalt betroffene Frauen vor Gericht und hat ihre Erfahrungen in ihrem Buch Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt, festgehalten. Guten Tag, Frau Hedayati. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit haben.
Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Hedayati, welche Muster beobachten Sie bei der Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften?
Wissen Sie, wenn wir an Gewalt denken, dann haben die meisten die körperliche Gewalt vor Augen, die brachiale Gewalt, die Wunden hinterlässt, die sichtbar ist. Aber diese Gewaltbeziehungen, die beginnen ja nicht so. Die beginnen häufig sehr schön. Viele Betroffene berichten davon, dass sie eine wirklich sehr schöne Anfangsphase erlebt haben, dass der Partner sehr zugewandt, sehr liebevoll, sehr zärtlich war. Und dann beginnt es nach und nach zu kippen. Dann beginnt diese subtile Form der psychischen Gewalt. Das heißt, es kommt Isolation, emotionale Erpressung, Gaslighting. Also die Wahrnehmung der Betroffenen wird immer wieder angegriffen. Und diese Form der psychischen Gewalt, die ist genauso gesundheitsschädlich und die ist tatsächlich auch besonders gefährlich, weil die Betroffene nach und nach ihr Selbstwertgefühl verliert und sich dann schwerer auch aus dieser Gewaltbeziehung befreien kann und ganz häufig die Gewalt auch ganz spät erst erkennt. Und deswegen ist es ganz wichtig für Betroffene, dass sie ein einigermaßen gutes soziales Netz um sich herum haben. Freundinnen, bekannte Angehörige, die ihnen auch immer wieder spiegeln, nein, das, was dir widerfährt, ist nicht richtig. Das, was du wahrnimmst, ist richtig. Das ist Gewalt.
Oder eben auch ein Staat, der sich schützt. Wir haben ja gerade gehört, wie vorbildlich in Spanien Gewalt gegen Frauen angegangen wird. Wieso sind wir in Deutschland noch nicht so weit? Das ist ja die Verhältnisse hier, es ist fast ein Armutszeugnis, kann man sagen, oder?
Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass Partnerschaftsgewalt und häusliche Gewalt immer schon viel zu lange ins Private verortet wurde. Das heißt, wir haben das zu einem privaten Problem gemacht. Die Gewalt wurde individualisiert. Das heißt, wir haben uns immer wieder gefragt, aber warum hat sie sich überhaupt auf den eingelassen? Warum hat sie sich denn nicht von ihm früher getrennt? Warum hat sie denn mit dem noch ein Kind gemacht? Ja, solche Fragen stellen wir uns immer noch gesellschaftlich. In den Medien hieß es Jahre, Jahrzehnte lang Beziehungstat, Tat aus Eifersucht. Und Femizide wurden dadurch bagatellisiert. Das sind alles Punkte, die dazu führen, dass wir eine permanente Täter-Opfer-Umkehr vornehmen. Das heißt, es findet eine Verantwortungsverschiebung statt. Wir schauen immer auf die Betroffene. Wir gucken, was muss sie tun? Wie muss sie sich schützen vor der Gewalt? Aber wir sollten den Schwerpunkt der Betrachtung auf den Täter legen und uns anschauen, warum beginnt er mit der Gewalt? Warum hört er nicht auf? Und warum schafft es der Staat nicht, diese Gewalt zu verhindern. Und das hat Spanien deutlich früher hinbekommen. Aber das muss man auch sagen, weil in Spanien eine sehr starke Zivilgesellschaft schon seit Jahren auf die Straße geht, bei jedem Femizid demonstriert zu Tausenden und damit auch einen Druck auf politische EntscheidungsträgerInnen erzeugt hat. Und da gibt es ja schon seit 2004 ein Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Es gibt also eine Haltung, eine gesamtgesellschaftliche Haltung gegenüber dieser Gewalt. Und das fehlt uns in Deutschland. Es ist noch nicht in der öffentlichen Debatte so angekommen, dieses Problem, wie es eigentlich ankommen müsste.
Und das Ergebnis ist noch schlimmer. Laut dem gerade von Nancy Faeser vorgestellten bundesweiten polizeilichen Kriminalstatistikbericht für das Jahr 2024 lautet das Ergebnis, dass Fälle sexualisierter Gewalt im vergangenen Jahr, also 2024, noch stärker zugenommen haben.
Ja, sexualisierte Gewalt ist eine besonders schambesetzte Gewaltform. Das sind Fälle, die häufig im Dunkelfeld bleiben. Sehr, sehr, sehr viele Betroffene. Ich würde sagen, in meinem Büro zu 99% der Betroffenen stellen in diesem Verfahren gar keine Anzeige. Sie reden auch nicht darüber. Sie haben tatsächlich das Gefühl, dass sie Schuld haben daran, dass ihnen so etwas passiert ist. Und da müssen wir uns doch auch als Gesellschaft fragen, was machen wir falsch, dass Betroffene von sexualisierter Gewalt sich schuldig fühlen? Und natürlich muss die Scham, wie Gisèle Pelicot auch in Frankreich formuliert hat, die Seiten wechseln. Aber sie muss eben nicht nur beim Täter gefunden werden, die Scham, sondern auch der Staat muss sich dafür schämen, dass er es nicht schafft, seit Jahrzehnten diese Gewalt zu verhindern. Und bei sexualisierter Gewalt sehen wir das sehr, sehr eindrücklich, dass da viel zu wenig darüber berichtet wurde, dass es viel zu wenig Thema ist.
Und die Frage ist ja jetzt, was muss in Deutschland gemacht werden? Erst 10 Jahre nach dem Gesetz 2004 in Spanien verabschiedete der Europarat die Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. In der Istanbul-Konvention verpflichten sich die Mitgliedstaaten, Hilfsangebote für Frauen, wie zum Beispiel Frauenhausplätze, auszubauen, Täter besser strafrechtlich zu verfolgen und bestehende Gesetze anzupassen. In Deutschland ist die Istanbul-Konvention zwar seit 2018 in Kraft, aber das Thema steht auf der Prioritätenliste der Politik nicht wirklich ganz weit oben. Mit Blick auf Spanien, was könnten wir von Spanien lernen?
Also ich denke, die Istanbul-Konvention ist ein wirklich sehr, sehr schöner völkerrechtlicher Vertrag, der ganz tolle Maßnahmen hat, die tatsächlich einfach nur umgesetzt werden müssten. Dazu hat sich Deutschland verpflichtet. Wenn Deutschland diese Maßnahmen umsetzen würde, wären wir schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Und Spanien hat sicherlich da schon mehr Schritte gemacht. Ich denke, das, was wir von Spanien lernen können, ist einfach generell, der Fokus, den sie haben auf häusliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt, wir sehen es daran, dass es spezialisierte Gerichte gibt, also RichterInnen, die darauf spezialisiert sind, die die Dynamiken verstehen, die auch Fortbildung speziell zu dieser Dynamik, also der Gewalt, was ist Gewalt, wie äußert sich Partnerschaftsgewalt, die dazu besser fortgebildet sind. Wir haben in Spanien Unterricht zu dieser Thematik, also zumindest zu feministischen Gleichstellungsthemen. Ja, das wird in Spanien schon unterrichtet. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es in Spanien generell einfach eine Öffentlichkeit, die diese Thematik viel breiter diskutiert, sodass eben viel mehr Menschen überhaupt ein Bewusstsein dafür haben, dass es häusliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt gibt und wie massiv ausgebreitet sie ist und was sie für massive gesundheitliche Folgen hat. Ich glaube, das ist besonders wichtig, dass wir das öffentlicher besprechen.
Es findet ja in Deutschland fast jeden Tag ein Femizid statt. Die Zahl der versuchten Femizide lag 2023 bei 938 und davon endeten 360 tödlich. Denken Sie, dass die Strafen bei Femiziden zu gering sind? Was muss da in Deutschland passieren?
Ich denke, dass wir mit Strafverschärfungen und mehr polizeilichen Maßnahmen nicht weiterkommen. Das ist nicht meine Perspektive auf diese Thematik. Ich glaube nicht, dass es darum geht, mehr reaktiv zu arbeiten. Ich glaube, wir müssen den Schwerpunkt auf die Prävention legen. Wir müssen eine Gesellschaft schaffen, die gar nicht erst den Raum zulässt, dass es zu Gewalt kommt, dass Frauen in Frauenhäuser flüchten müssen, dass sie sich schützen müssen. Wissen Sie, dafür müssen wir viel früher ansetzen. Wir müssen bei den Kindern schon anfangen. Wir müssen uns fragen, was hat das mit problematischen Anteilen von Männlichkeit zu tun? Was hat das mit Geschlechterrollen zu tun? Was können wir in Bildungseinrichtungen machen, um die Gewalt schon da einzudämmen? Und dann, wenn die Gewalt passiert ist, dann sollten wir uns fragen, wie wir mit sozialer Arbeit, wie wir mit Täterarbeit weiterkommen und den Schwerpunkt darauf setzen und nicht auf die Strafe, weil wir wissen auch, dass Menschen, die aus Gefängnissen wieder rauskommen, wir haben dazu auch Studien, dass die auch nicht unbedingt zu besseren Menschen werden. Aber sicherlich ist es richtig, dass wir als Gesellschaft natürlich auch Konsequenzen fordern müssen für diese patriarchale oder männliche Gewalt.
Sie sind eher in Teheran im Iran geboren. Ich habe dort lange gelebt. Und als ich zurückkam, habe ich mich wirklich gewundert, warum sich die Frauen hier nicht mehr wehren, weil doch das Gesetz auf ihrer Seite ist. Und im Iran, und ich meine, ich bin auch Doppelstaatlerin, ich hatte dort kein Recht vor dem Gesetz. Und dann, wenn ich hier sehe, wie Frauen unterdrückt werden, dann möchte ich so wie Superwoman dazwischen gehen und sagen, ihr könnt doch euch wehren. Wieso macht ihr das nicht? Hat sie das auch irritiert oder sagen Sie, da ist einfach, wie Sie gerade beschreiben, in der Gesellschaft auch die Rückendeckung im Grunde genommen fast nicht besser als dann in der Islamischen Republik?
Ich kenne diese Gedanken von mir. Ich hatte sie auch am Anfang meiner anwaltlichen Tätigkeit, da habe ich da gesessen und gedacht, meine Güte, ihr müsst euch doch wehren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, in den letzten 12 Jahren, dass es gar keinen Raum gibt für diese Frauen, sich zu wehren. Dass die Strukturen so stark sind und so gewaltvoll teilweise sind, dass die Frauen gar keine Möglichkeit haben, sich zu wehren. Und damit meine ich eben gerade beispielsweise die wirtschaftlichen Strukturen, also dass ganz viele Frauen gar nicht die finanziellen Möglichkeiten häufig haben, sich zu trennen, ohne in Armut zu landen. Und sie entscheiden ja nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder, die dann in ärmlichen Verhältnissen landen. Dann haben wir die Problematik mit dem Wohnraum, den sie gar nicht mehr finden. Und dann haben wir die Problematik, wenn sie es trotz dieser erheblichen Strukturen geschafft haben, dann ist da die Polizei, die nicht unbedingt hilft, sondern sogar noch mehr Täter-Opfer-Umkehr betreibt, dann ist da das Familiengericht, was die Gewalt nicht ernst nimmt und die Mutter dazu zwingt, den Kontakt zum gewalttätigen Ex-Partner zuzulassen, damit das Kind den gewalttätigen Ex-Partner treffen muss und so weiter. Also wir haben da ganz viele strukturelle Zwänge und Unterdrückungen, die dazu führen, dass die Betroffene sich gar nicht wirklich wehren kann. Deswegen bin ich weg davon, und das ist ja auch wieder eine Form der Individualisierung, das zu individualisieren und bei ihr die Verantwortung zu suchen, sondern mehr zu schauen, wo hapert es da auf der strukturellen Ebene? Wo ist da die Gewalt auch auf der strukturellen Ebene?
Frau Hedayati, vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit und dass Sie uns da auch nochmal so sensibilisiert haben. Und ich hoffe, dass jeder, der den Podcast sich heute anhört, da auch wachsamer ist als Teil der Gesellschaft, da auch auf diese Frauen achtet und ja, da vielleicht auch lauter wird. Danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen.
Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast Gewalt gegen Frauen, was wir von Spanien lernen können. Aufgezeichnet am 3.4.2025. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast Ein Zimmer für uns allein mit Host Paula Lochte treffen zwei Frauen aus verschiedenen Generationen aufeinander und sprechen über ein Thema, das sie verbindet. Zum Beispiel über Schönheitsideale, Finanzen, Care-Arbeit. Was hat sich verändert oder vielleicht sogar verbessert? Den Podcast Ein Zimmer für uns allein findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert gerne uns, also den Weltspiegel-Podcast, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden. Ich bin Natalia Miri. In der Redaktion waren Julia Schuster und Nils Kopp. Mitgearbeitet haben Caroline Mennerich und Anna Stosch. Produziert hat Andreas Bertram. Bis zum nächsten Mal.